Das Stadion gleicht einem Hexenkessel. Sprechchöre und Gesänge schallen von Block zu Block, perfekt und synchron angestimmt von vielen hundert Fans. Riesige Banner werden entrollt, bunte Fahnen tauchen die Stehplätze in ein Farbenmeer. Ein rauschhaftes Erlebnis.
Leider gibt es dabei auch immer wieder Ausschreitungen. Ordnungsdienst und Sicherheitsabteilungen, der Veranstaltungsleiter und auch die Polizei versuchen, die Kontrolle zu behalten. Und dann gibt es noch die Fanbeauftragten. Sie sind Angestellte eines jeweiligen Vereins und bilden die Schnittstelle zwischen Fans, Veranstalter und Polizei. Das Konzept der Fanbetreuung wurde im Jahr 1992 in den DFB-Richtlinien und im Nationalen Konzept Sport und Sicherheit festgehalten.
Doch welche Betreuung brauchen die Fans eigentlich? Wie tickt der Fan zu Hause? Beim 1. FC Nürnberg Fanclub Max Morlock kann man das bunte und fröhliche Völkchen kennenlernen. Heute ist Sommerfest. Doch wie kommt man eigentlich zu so einem Fanclub? Beim Ehepaar Georg und Heike Lennert ging das so.
Wir wollten auswärts zum Spiel vom Club und sind dann durch einen Arbeitskollegen von mir zum Max-Morlock-Club gekommen und haben dann im Bus gleich die Anmeldung ausgefüllt, weil es uns gut gefallen hat. Es ist nicht so Junge, die wo sich dann so aufregen und so. Das sind mehr wenn gesetztere. Es ist ruhiger. Es muss nicht unbedingt getrunken werden bis zum Umfallen oder was. Und das hat uns sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir das gleich gemacht. Und mit dem Vorstand, wir sind alle per Du. Wenn irgendein Problem oder was auftritt, kannst du dich jederzeit an die wenden. Es ist überhaupt kein Problem nicht. Und dann bei mir, ich habe Schichtarbeit. Ich kann auch nicht jedes Mal mitfahren. Und wenn wir uns dann einmal anmelden, dann wissen wir, wir werden auch berücksichtigt. Auch wenn wir nicht jedes Mal dabei sind.
Erster Ansprechpartner für die Mitglieder ist natürlich der Fanclub-Vorstand Schubi. Aber sie nehmen auch die Arbeit der Fanbetreuer vom 1. FC Nürnberg wahr.
Ja, Schubi kennt sie.
Schubi kennt sie persönlich auch. Ja. Bloß so als Fan, wenn du dann bist, das siehst du halt einmal bei den Auswärtsspielen und dann die Leute dann zu den Bussen führen, euch da lang geht's und nicht darum, dass halt die Leute in die richtige Richtung laufen und so. Fanbetreuung ist ganz wichtig für den Clubs.
Die Fanbetreuer sorgen auch dafür, dass Spieler und Leute vom Vorstand des 1. FCN zu den Fanclub-Feiern kommen. Als Fan fühlt man sich so vom 1. FCN ernst genommen. So geht es auch Betty und Hermann Berdami, 74 und 65 Jahre alt. Sie sind schon lange Glubberer.
Ich sag's einmal so, wir wollten den ganz großen Trubel schon immer wegen aus dem Weg gehen. Dann waren wir auf der Haupttribüne Dauergast. Es war halt sehr nett, weil da kommen dann auch vom gegnerischen Verein Leute, die wo sie da dazusetzen. Da ist man dann auch wegen ins Gespräch gekommen. Es war halt alles ein bisschen ruhiger.
Ihnen geht es um das Sporterlebnis. Für das, was in den Fankurven manchmal passiert, an Raufereien und Beleidigungen, haben sie kein Verständnis.
Die Bezeichnung Fan ist schon eine gefährliche Bezeichnung. Weil die, wo rumstänken, Schlägereien veranstalten und sonstiges, das sind für mich keine Fan. Also ein echter Fan, der hält zu seinem Club. Wenn es einmal schlecht geht, hält er zu seinem Club und zettelt nicht irgendeinen Müll an. Die echten Fans. Die muss man vor den anderen Nicht-Fans unterscheiden. Und ich finde es halt bei dem Fanclub auch sehr stark. Die sind schon auf dem Block vor die Ultras. Aber bei uns ist ein eisernes Gesetz. Wer Schlägereien anzettelt, wer Büros durch die Gegend schießt, schmeißt oder sonst was, der fliegt raus.
Strafen für solch unsportliches Verhalten der Fans, die der DFB gegen die Vereine verhängt, kosten schon mal mehrere hunderttausend Euro. Oder es gibt Geisterspiele vor leeren Rängen. Das trifft aber auch die 95% Fans, die sich nicht daneben benommen haben. Hermann Berdami erinnert sich, dass es früher nicht so zur Sache ging.
Wir haben in unserer ganz großen Jugendzeit, es war alles ein wenig anders. Wir haben genauso vorne Masten gehabt, dass man die auseinandernehmen kann, wenn man sie wehren muss. Aber das war halt eine Vorsorgemaßnahme, wenn was passieren sollte. Ist aber damals bei weitem nicht so gewesen wie jetzt. Da war das einfach nicht so. Es ist geschrien worden. Wir haben halt unsere Fahne gehabt, wir haben es auch zum Auto rausgehängt und was der Teufel was. Und es war halt alles ruhig. Also halt, sag ich mal, nicht kriminell.
Damals brauchte es offenbar noch keine Fanbetreuer. Die Anhänger haben sich selbst organisiert. Auf das friedliche Miteinander heute ist der Schubi, der erste Vorstand des Fanclubs, Andreas Schubert, stolz. Wenn es ins Stadion geht, weiß er es aber sehr zu schätzen, dass die Fanbetreuer des ersten FCN vor Ort sind. Ohne die wäre es das reine Chaos.
Ja, die Fanbetreuer, die sind halt im größten Teil, wenn wir auswärts fahren, für uns die Ansprechpartner. Gerade wenn es irgendwo Stadien sind, wo es Probleme gibt. Wir haben zum Beispiel ein, zwei Stadien in Dresden. Da müssen wir erst mit den Bussen weit wegparken, werden mit Stadtbussen dann zum Stadion gefahren. Und da sind halt unsere Fanbetreuungen, die da vor Ort sind, was immer die gleichen sind, ne? Bergmann und Viertel und was weiß ich. Die helfen einem dann weiter, wenn man sagt, pass auf, unser Bus steht noch da hinten und wir kommen nicht hier zum Bus. Und ja, das ist eigentlich nur die Schnittstelle zwischen der Örtlichkeit, im Prinzip, wo wir gerade sind, und den Fan. Clubs, die draußen mit dem Bus stehen und Probleme haben, funktioniert tadellos eigentlich. Geht gar nicht ohne. Chaos, du musst mal überlegen, wir sind ja stellenweise mit 60 Bussen auswärts, ne? Und irgendeiner von denen hat immer Probleme, dass da Leute fehlen oder so, und die müssen dann vom Parkplatz runterfahren, weil die Polizei sagt, hier, die Busse müssen weg und so. Da rufst du einfach den Fanbetreuer an und sagst, pass auf, setz dich mal mit der Polizei in Verbindung oder mit dem jeweiligen Fußballclub, wo wir gerade spielen, dass wir hier noch stehen bleiben können, und das regeln die dann wirklich. Und die bleiben auch bis zuletzt da, bis alle weg sind.
Die praktische Zusammenarbeit klappt reibungslos, auch mit der Polizei. Man kennt sich seit Jahren.
Ich glaube auch schon oft, dass die Polizei abends bei mir zu Hause angerufen hat, weil sie mich persönlich halt auf dem Schirm haben als ersten Vorstand. Und gerade wenn so Hochrisikospiele sind, dann fragen sie halt, wie wir mit dem Bus fahren, wo wir vorhaben anzuhalten und so. Oder geben uns auch Ratschläge, sagen wir es auch, halt nicht auf dem Parkplatz, weil genau auf dem Parkplatz kommt Bayern München auch gefahren. Und das braucht man ja echt nicht dann.
Der Fanclub-Vorstand fühlt sich verantwortlich für seine Mitglieder. Schließlich sollen alle wieder gesund und fröhlich nach Hause kommen. Dank der Fanbetreuer klappt die An- und Abreise auch meistens. Der finanzielle Aufwand, den die Bundesliga-Clubs damit für ihre Fans treiben, ist immens.
Doch wie sieht die Arbeit von einer Fanbetreuung im Detail aus? Jürgen Bergmann ist Leiter der Fanabteilung Fan-Zuschauerservice beim 1. FC Nürnberg. Und das schon seit über 20 Jahren. Aber er ist nicht allein.
Zuständig für Fans sind wir beim 1. FC Nürnberg grundsätzlich immer alle. Weil alles, was wir machen, machen wir letztlich für die Fans. Und ohne Fans wäre alles, was wir tun, die Hälfte wert. Fußball ohne Zuschauer ist wie eine Suppe ohne Salz. Das Wichtigste fehlt ganz einfach. In der Fanabteilung speziell habe ich den Johannes Wolf als Kollegen. Der kümmert sich schwerpunktmäßig um die Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt, um die Ultragruppierungen. Wir haben den Phil Maul, der auch schon ein bisschen älterer Jahrgang ist, der sich um den Supporters Club kümmert, um die Heimfans bei den Spielen. Wir sind bei allen Heim- und bei allen Auswärtsspielen, sind wir aber immer zu dritt. Ich bin ein bisschen der das Ganze steuert und schaut, dass es einigermaßen vernünftig läuft.
Hinzu kommen einige ehrenamtliche Helfer. Hauptamtlicher Fanbetreuer, dafür gibt es noch keine Ausbildung. Doch wo lernt man das Nötige eigentlich?
Die letzten 20 Jahre ist es schon auch sehr, sehr professionalisiert worden, der Berufsstand. Sehr, sehr viele neue Kollegen mit sozialpädagogischem Hintergrund, sozialpädagogischem Studium. Ich und noch ein paar andere, ich mag es jetzt mal ersten Generation nennen, die haben unterschiedlichste Berufe, die waren einfach in der Kurve gestanden. Die kennen die Leute in der Kurve, und das ist auch nach wie vor mit das Wichtigste, unabhängig von der Qualifikation oder der Ausbildung, die ich habe, dass ich in der Kurve zu Hause bin, dass ich die Leute dort kenne, dass ich die Sorgen dort kenne, dass ich die Anliegen der Leute kenne, dass ich im Idealfall bei vielen Leuten auch ein klein wenig Respekt habe.
Seine Aufgaben sind so vielfältig wie die Fans selber.
Wir sind Organisator, wir sind Reiseleiter, wir sind Psychologe, wir sind Kindermädchen, wir sind Übersetzer, wir sind Diplomat, und da könnte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Passieren Dinge, die würde man nicht glauben, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Ich mache es jetzt, wie gesagt, seit über 20 Jahren. Und auch nach über 20 Jahren gibt es Situationen, wo du dastehst und erst einmal guckst wie ein Eichhörnchen und sagst, das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt.
Auch in brenzligen Situationen heißt es, kühlen Kopf bewahren.
Bei Union gibt es zur Halbzeit immer eine Besprechung, das ist auch bei vielen Spielen, dass nochmal die Leute, die Netzwerkpartner, Polizei, Ordnungsdienst, Fanbeauftragte zusammenkommen. Und in Berlin in der Halbzeit kam dann über Funk, dass sich eine Person auf dem Stadiondach befindet. Es war tatsächlich ein Nürnberger, der hat zwei Absperrungen überwunden, stolpert oben auf diesem Dach rum, wo es, keine Ahnung, 10, 12 Meter runter geht, kaum eine Absicherung da ist. Was war der Grund? Er wollte seine Freundin erreichen und hat im Block keinen vernünftigen Handyempfang gehabt. Also Geschichten, die glaubt man nicht, wenn man sie nicht tatsächlich erlebt hat.
Die meiste Arbeit passiert aber schon lange vor dem Spiel. Die Fanbetreuer informieren die Fans, ob es noch Tickets gibt und was bei der Anreise zu beachten ist. Kurz vor dem Spiel dann die Spieltagsbesprechung.
Jeder Verein hat eine eigene Sicherheitsabteilung. Bei jeder Polizei an Bundesliga-Standort gibt es ja auch eine eigene Polizeiabteilung, die sich um nichts anderes als um Vergehen, Straftaten rund um die Fußballspiele kümmert. Also da ist der Kontakt schon immer sehr, sehr eng, logischerweise. Bei Risikospielen gibt es Sicherheitsbesprechungen, wo dann auch Polizei, Feuerwehr, alles mit drin sind. Ja, Kommunikation, Information sind elementare Bestandteile unserer Arbeit, logischerweise. Und gerade wenn die Leute dann auswärts fahren und durch das föderale System in Deutschland, was in Wolfsburg erlaubt ist, muss noch lange nicht in Hamburg erlaubt sein. Und in Köln ist es dann wieder ganz anders. Und nichts ist schlimmer für die Leute, wenn sie nicht wissen, wieso irgendwas passiert.
Wenn dann endlich die Busse zum Match anrollen, könnte Jürgen Bergmann gefühlt 100 Mitarbeiter brauchen. Denn es wollen 5.000 bis 7.000 FCN-Fans betreut werden. In großen Stadien wie Dortmund dauert es ewig, bis er von unten auf den Oberrang gelaufen ist. Kein Wunder, dass er oft vom Spiel der Mannschaft gar nichts mitbekommt. Vom System Fanbetreuung ist er aber völlig überzeugt.
Grundsätzlich denke ich, dass dieses System sehr, sehr etabliert ist in Deutschland. Es ist ja mittlerweile auch auf die UEFA übertragen, dieses System der Fanbeauftragten. Also auch die anderen Länder sehen das, bekommen das mit. Und ich denke, dass da Deutschland schon auch der Vorreiter ist, gerade mit diesem Zwei-Säulen-System. Die Fanabteilung der Vereine auf der einen Seite und die von den Vereinen unabhängigen Fanprojekte, die es ja auch an jedem Bundesliga-Standort gibt. Darum beneiden uns sehr, sehr viele andere Länder.
Man könnte den Eindruck bekommen, dass Fußballfans in Deutschland fast überversorgt sind. Alles scheint sich um sie zu drehen. Aber das ist auch nötig, denn kaum sonst kommen so viele Menschen zu einer Veranstaltung zusammen, einige davon mit deutlich erhöhtem Alkoholpegel.
Außerhalb des Stadions endet allerdings die Zuständigkeit der Fanbetreuer. Dort ist die Polizei im Einsatz. Zu was gewaltbereite Fans fähig sind, zeigte sich in aller Traurigkeit am 21. Juni 1998, als der französische Polizist Daniel Nivelle bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Lens von mehreren deutschen Hooligans angegriffen und ins Koma geprügelt wurde.
Zunehmende Gewalt ist aber kein reines Fußballproblem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Bedenklich ist allerdings, dass es schon bei den Amateuren recht rau zugeht.
26. Juli 2017, Schwabhausen in Bayern. Beim Jugendfußballturnier der E-Jugend, Kinder zwischen 8 und 10 Jahren, prügelten sich am Spielfeldrand mehrere Eltern. Ein Vater biss dem Schiedsrichter in die Hand. 20. Oktober 2022. Der DFB meldet eine deutliche Steigerung an Spielabbrüchen. In der Saison 21/22 hätten 911 Amateurspiele abgebrochen werden müssen. So viele wie noch nie vorher.
Fabian Frühwirth ist Pressesprecher des Bayerischen Fußballverbandes. Der BFV stellt den Spielbetrieb für 4.500 Vereine mit 1,6 Millionen Mitgliedern in Bayern sicher. An heißen Wochenenden finden bis zu 13.000 Spiele statt, von den kleinsten bis zu den Senioren. Eine reguläre Fanbetreuung gibt es aber erst in der Regionalliga Bayern. Bei Gewalt allerdings fährt der Verband seit Jahren eine Null-Toleranz-Politik. Wenn es doch dazu kommt, werden Strafen verhängt, bis zum Verbandsausschluss. Aber es geht nicht nur ums Bestrafen, sondern um das Vermeiden solcher Vorfälle.
Wir haben in allen Bezirken in Bayern entsprechende Konfliktmanager, die genau auf diese Thematik geschult sind, wenn es Vorfälle rund ums Spiel gibt oder während des Spiels, auch das erleben wir ja, die im Bestfall eine Schnellmeldung von uns erhalten, dass da was vorgekommen ist und quasi noch bevor irgendwelche Schiedsrichterberichte kommen, bevor das Sportgericht handeln kann, dass man dann schon den Kontakt mit den Vereinen sucht, um eben Möglichkeiten zu finden, wie man zusammen an den Tisch kommt und das inhaltlich nochmal reflektiert und aufarbeitet und am besten dann am Ende aufsteht und sagt, das war eine Einmaligkeit und sowas wollen wir nicht mehr sehen und sich auch beide Parteien dann dazu bekennen.
Und der BFV setzt schon viel früher an, bei den kleinsten Fußballern und bei deren Eltern.
Gerade in den jüngsten Jahrgängen, wo die Kinder das erste Mal mit einem Spiel in Berührung kommen, haben wir schon mal den Grundgedanken, dass es keine Tabellen gibt. Also der Leistungsgedanke steht hinten an. Es muss Spaß und Freude am Spiel da sein. Und entsprechend eingebunden wird auch das Umfeld. Also Eltern haben da auf dem Platz nichts verloren. Die stehen hinter der Bande mit Abständen. Es gibt keinen Schiedsrichter. Die Kinder regeln das selbst und das funktioniert. Das Problem wird immer dann, wenn sich Eltern dann da aktiv mit einbringen, dann strahlt das auch auf die Kinder ab.
Bei Aktionsspieltagen wird an den Eltern-Fanblock appelliert.
Also im Vorfeld gibt es diese Regeln, die bekannt sind, dass sich Eltern in einem gewissen Bereich aufzuhalten haben, dass sie Abstand zu halten haben, dass sie sich so benehmen, wie man sich eigentlich auf der Straße begegnet, nämlich sehr anständig. Sie haben das Spiel nicht zu beeinflussen und beispielsweise an einem Aktionsspieltag laufen die Kinder ein und haben dann symbolische gelbe Karten dabei und rennen dann raus in den Zuschauerbereich und verteilen diese gelben Karten, wo einfach diese fünf Regeln nochmal dabei sind. Und das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht ja komisch anmuten, aber das funktioniert in der Tat. Und das ist ganz, ganz entscheidend, vorher zu sagen, was geht und was nicht geht. Und da sind die Kinder die Starken. Die sagen nämlich den Eltern, das sind unsere Regeln, nach denen spielen wir und ihr habt euch einfach daran zu halten.
In der Regionalliga arbeitet auch der Bayerische Fußballverband eng mit der Polizei zusammen. Weit im Vorfeld prüft die LIS, die Leitstelle Innere Sicherheit, sämtliche Fanbewegungen an den Wochenenden in ganz Deutschland. Kollisionen sollen vermieden werden. Eine extreme Planung, eine Sisyphos-Arbeit.
Unser Spielplan wird erst dann veröffentlicht, wenn er im Kontext mit den Profiligen passt. Also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, da geht es ja dann auch um Fanwege. Und auch wir sind da an diese LIS angekoppelt, die dann letztlich den Spielplan freigibt und sagt, na, das Spiel lieber am Sonntag und das am Freitagabend. Da spielt halt ein Rivale gegen irgendeine andere Mannschaft und die anderen sind von irgendeinem Spiel auf der Rückreise. So. Und dann kollidieren die möglicherweise an irgendeinem Umsteigebahnhof. Und dafür ist die LIS da, um das einzuschätzen und die Lage zu beurteilen und dann entsprechend zu handeln. Zur Not wird ein Spiel auch verlegt dann auf einen anderen Tag.
Doch es braucht keine gegnerischen Fans, damit es im Stadion zu Zwischenfällen kommt. Mit Pyrotechnik werden auch die Leute im eigenen Fanblock gefährdet. Da hört der Spaß für den BFV in jedem Fall auf, bei aller Fanbegeisterung.
Ja, der Vergleich hinkt vielleicht, aber in der Oper kommt auch niemand auf die Idee, bengalische Feuer zu zünden. Oder beim Tennis, das ist in den Stadien so. Und das beanspruchen die Ultras für sich als Teil des Erlebnisses. Das mag man so teilen, aber in letzter Konsequenz ist es einfach gefährlich. So, und da kann extrem viel passieren. Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Also auch das müssen wir einfach so akzeptieren. Die Gesetzeslage ist so, wie sie ist. Und wenn da Temperaturen von mehreren hundert Grad plötzlich neben mir womöglich auch noch einschlagen oder Kinder, auch Kinder sind Fußballfans. Und der Fußball muss für alle da sein, da gibt es Regeln. Der Aufschrei wird dann groß sein, wenn da was passiert. Und da gibt es auch, glaube ich, Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten. Aber wie gesagt, der Fußball ist das große Ganze und das ist eben nicht nur eine Ultragruppierung.
Die Ultras, also die Hardcore-Fans, führen ein gewisses Eigenleben. Trotzdem suchen die Bundesliga-Vereine über die Fanbetreuer einen Dialog mit ihnen, bemühen sich, sie zu integrieren. Schließlich tragen die Ultras mit den einstudierten Fangesängen, den bunten Fahnen, Choreografien und riesigen Bannern zum Gesamterlebnis bei. Einer, der auch bei den Ultras dabei ist, nennen wir ihn Manni, 30 Jahre alt, hat eine eindeutige Haltung zu Pyrotechnik, auch wenn sie verboten ist.
Zu Bengalos sage ich nie nein, bin ich ehrlich. Das wird in Block 7, 9, 11 gemacht und derjenige, der in die Blöcke geht, sollte sich das bewusst sein, dass das auch mal durchaus vorkommt. Und jeder, der was dagegen sagt, der soll halt nicht in die Blöcke gehen. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde es gut. Pyro gehört für mich dazu. Es ist jedem seine Sache, wie er es das sieht. Das kann jeder machen, wie er will.
Wie die verbotene Pyrotechnik ins Stadion gelangt, trotz der rigorosen Einlasskontrollen, bleibt ein Rätsel. Das Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitsleuten gehört hier wohl auch zum Spielerlebnis der Ultras.
Auch Bayerns größter Verein, der FC Bayern München, kennt Ultras. Es gibt sogar einen Fanclub Ultras Bayern in Egypt. 720 der insgesamt 4.500 offiziellen FC Bayern Fanclubs sitzen im Ausland. In China, auf den Philippinen, in Indien, den USA und in vielen anderen Ländern. Aber nicht alle sind Ultras. Der FC Bayern hat sogar drei Offices, je eines in New York, in Shanghai und in Bangkok eröffnet, die sich um die Fanclubs vor Ort kümmern. Markus Meindl ist Abteilungsleiter Fan- und Fanclubbetreuung nun schon seit 13 Jahren und kennt viele Auslandsfans. Doch wer trifft sich da eigentlich? Zum Beispiel in den USA.
Die waren tatsächlich, glaube ich, Amerikaner mit deutschen Wurzeln, sage ich jetzt mal, die sich eben im Rahmen dieses Fanclubs darauf besinnen wollten und ein bisschen Ahnungsforschung betrieben hatten. Aber mittlerweile, glaube ich, haben wir es geschafft, eben auch durch diese clubübergreifende Strategie, die wir haben, dass wir es auch für viele Amerikaner attraktiv gemacht haben, die mittlerweile wirklich Gefallen gefunden haben an so einem Fanclub-Leben oder auch an dem Sport Fußball und die da wirklich leidenschaftlich zu den schwierigsten Uhrzeiten teilweise vor Ort sich dann treffen und gemeinsam eben Bayern-Spiele gucken.
Für die weltweiten Fans wird einiges von der Fanbetreuung des FC Bayern getan.
Also wir gehen dann einmal im Sommer mit der Mannschaft, letzten Sommer waren wir in den USA, gehen dann rüber und organisieren da eigentlich ganz coole Veranstaltungen immer für die Fanclubs. Ein ganz großer Fanclub von uns in den USA, der kommt aus Washington DC, der hat knapp 800 Mitglieder. Der hat sich jetzt gemeldet bei uns und hat gesagt, ja, er würde eine Fanclubfahrt machen mit dem Fanclub mit 50 Leuten im März für eine Woche nach München. Zwei Heimspiele besuchen, gegen Augsburg und gegen Paris, glaube ich. Und in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen können wir da richtig was Cooles auf die Beine stellen.
Und wenn deutsche Fans zu Champions-League-Spielen des Clubs ins Ausland fahren, ist die Fanbetreuung auch vor Ort. Nächste Woche fliegt Markus Meindl mit dem Team zur Vorbesichtigung nach Paris, zum Side-Visit.
Ich glaube, wir betreiben da mittlerweile einen sehr großen Aufwand, auch im Vorfeld, wenn wir so ein Los bekommen. Beginnt eigentlich quasi an dem Tag der Auslosung die Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen des anderen Clubs. Es ist mittlerweile auch, glaube ich, fast Usus, dass es eine Vorabreise gibt, also ein sogenanntes Side-Visit, dass man mit den zuständigen Kollegen, auch Fanbetreuung, aber natürlich auch Sicherheit, Ticketing vor Ort ist, sich die Gegebenheiten anguckt. Das sind halt Dinge, die muss man sich bei Spielen im Ausland immer wieder neu erarbeiten.
Der Fanbetreuer ist schon um die ganze Welt gechattet. 2017 hat er auch die Q-Bayern auf Kuba besucht. Aber trotz der Internationalisierungsstrategie des Clubs, der FC Bayern ist sich mit seinen 300.000 Mitgliedern seiner Heimat sehr bewusst. Die ist und bleibt Bayern, meint der Fanbetreuer.
Und die Spieler? Was kriegen die eigentlich von den Fanbetreuern mit?
Wir haben eine unfassbar tolle Veranstaltung, diese traditionellen Fanclub-Weihnachtsbesuche. Uns kommen die Fans immer aus ganz Deutschland und aus ganz Europa zu uns ins Stadion. Wir haben einen definierten Tag, in der Regel immer der erste Advent, Sonntag, wo unsere gesamte Profimannschaft einzeln jeder zu einem Fanclub rausgegangen ist und den Fanclub sozusagen bei seiner Weihnachtsfeier besucht hat, um auch mal zu sehen, wo kommen denn die Leute her, die so immer ins Stadion gehen und wie sind die so und glaube ich, eine sehr persönliche Veranstaltung gewesen.
Manchmal hängt aber auch beim FC Bayern und seinen Fans der Haussegen schief. Es gab schon mal wütende Sprechchöre gegen den Vorstand bei einer Hauptversammlung. Auch hier sucht die Fanbetreuung im Vorfeld immer wieder das Gespräch mit den Mitgliedern, sodass sich nicht alles aufstaut und dann blitzartig entlädt.
Der FC Bayern, auch als FC Hollywood bekannt, gilt als Verein mit dem großen Geld. Aber man ist sich seiner sozialen Verantwortung durchaus bewusst. Die vielen Stehplätze in den beiden Kurven sind für 15 oder 19 Euro zu haben, was durch die teuren Plätze gegenfinanziert wird.
Die Intention dabei ist eben allen zu ermöglichen, auch die, die nicht viel Geld haben, ins Stadion und zu Bayern gehen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber genauso wichtig ist es eben, auch andere Bereiche anzubieten heutzutage im professionellen Sport. Ob das jetzt die Loge ist und der VIP-Bereich und die Sponsorenbereiche. Und der Wunsch ist eben, das miteinander zu verbinden.
Ein großes Fest, ein großes Miteinander, klassenübergreifend. Fairness trotz aller sportlicher Rivalität. So sollte Fußball sein. Die Fanbetreuer in Bayern arbeiten weiter an der Verwirklichung dieser Vision.